freue mich, dass wir nochmal das Wort Gottes betrachten dürfen. Ich habe auch Manuskript dabei, wo die Hauptbibelstelle drauf sind, aber ich möchte jetzt unabhängig vom Manuskript einfach mit euch ein paar Gedanken teilen, die mir immer wichtiger wurden in den letzten Jahren. Und zwar, was mich immer erschüttert hat, wie Gott es macht, dass er uns in diesem wunderbaren Wort, wo er ja selber sagt, dass die Summe der Wahrheit ist, dass er es inspiriert hat, steht im Griechischen das Wort Gott gehaucht, also durchweht vom Heiligen Geist, für uns nicht erklärbar. Er sagt da im Psalm 12, dass das Wort Gottes in irdenen Tiegeln gegeben wurde, aber siebenmal geläutert, das heißt, irdener Tiegel heißt Papier, Druckerschwärze in der Landessprache, dass wir es verstehen können, einfach übertragen aus dem Grundtext. Also wunderbar, wie Gott uns entgegenkommt, dass wir alles verstehen können. Und was mich immer erschüttert hat, diese Tatsache, dass er sagt, der Geist des Menschen, steht in Sprüche, ich sage es mit meinen Worten, wie eine Kontrollleuchte, die der ganze Mensch im Gleichgewicht hält. Nach dem Sündenfall ist diese Kontrollleuchte zerstört, weil der Geist des Menschen tot in Sünde ist. Das wird im Epheser 2, die ersten drei Verse, beschrieben. Ich möchte uns nur etwas zeigen, wie das dann läuft. In Vers 2 sagt er, dass wir gelebt haben nach dem Lauf dieser Welt. Und da steht im Griechischen das Wort Äon. Das heißt, es ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, den die Welt hervorbringt, und zwar gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, der Teufel arbeitet über diese Ebene des Zeitgeistes, und jetzt erklärt die Bibel, wie das abläuft. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und dann erklärt der Epheserbrief wunderbar, wie Gott in seinem Erbarmen uns gerettet hat. Und das ist ein Prinzip. Und zwar, mir wurde das einfach klar, dass ich gestern auch schon sagte, nach meinen Gefühlen gehe darf, nach meinen eigenen Vorstellungen. Weil ein Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und Gott gibt einfach, um mich zu retten, um mich wiederherzustellen, auch dass ich in der Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben kann, gibt er das Wunder der Wiedergeburt. Wenn man der Jesus aufnimmt, so sagt Römer 8, Vers 9, dann ist dieser tote Geist plötzlich wieder lebendig. Dann ist er plötzlich wieder da. Aber, und jetzt kann man streiten, wieso hat Gott das so gemacht? Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wer es nicht erlöst ist, ist unsere Seele. Was nicht erlöst ist, ist unser Leib. Die kommen dann. Jetzt hat Gott eine Zwischenstufe gegeben. Für die Seele hat er das Kreuz gegeben, dass ich mich für mit Christus gekreuzigt halten kann. Das heißt, ich kann das Negative meiner Seele, das Positive brauche ich nicht, aber das Negative kann ich ausschalten im Glauben. Aber der Körper ist halt der Vergänglichkeit unterworfen bis zur Auferstehung. Und jetzt kommt halt das Problem. Ein Wissenschaftler kann das ja nicht erklären, weil das kannst du mit einem Röntgenbild oder einem MRT nicht untersuchen. Wo kommen die Gedanken her? Sind es nur die Gehirnströme oder was ist es? Aber die Bibel sagt, deine Gedanken werden letztendlich von deiner alten Natur, von deiner Fleischesnatur gelenkt. Und dann sagt sie, und der das beeinflusst, ist der Teufel. Das heißt, Satan geht hin und beeinflusst mein Seelenbereich, mein Denken. Und jetzt passiert etwas auch beim Wiedergeborenen. Er ist jetzt gerettet, jetzt bin ich ein Gotteskind. Und jetzt ist natürlich so, jetzt ist das, diese Gotteskindschaft eingebettet in diesen seelisch-körperlichen Bereich. Es tut natürlich der Teufel alles, nachdem er nicht verhindern hat können, dass ich gerettet wurde und ein Gotteskind bin, versucht er mich zu stören. Und ich habe in der Anfangsphase meines Glaubenslebens immer nur die Vorstellung gehabt, das Okkulte, was der Teufel tut, bis mir aufgrund der Aussage Jesu im Johannesevangelium klar wurde, die Hauptwaffe des Teufels ist die Lüge. Er lügt mich an. Das heißt, er nutzt es aus, dass in meinem alten Wesen über die Gedanken eine Prägung geschehen kann. Und jetzt schickt er diese Gedanken. Es ist oft das größte Problem, wo kommt der Gedanke her? Kommt er von Gott? Kommt er von mir? Kommt er vom Teufel? Und jetzt sagt Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Ich möchte uns eine Stelle dazu lesen aus dem 2. Petrus 3. Überschrift drüber ist natürlich Johannes 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, dass ich mein ganzes Leben, auch diesen Rest, diesen nicht erlösten Rest meines Menschseins vor Gott praktisch ergreifen lasse. Und Heiligung heißt nichts anderes, als dass Gott es beherrscht. Man hat oft gesagt, Heiligung ist ein besonders strenges Leben. Kennt die Bibel nicht in dem Gedankengang, sondern Heiligung. Und heilig heißt einfach, Gott nimmt es in Besitz. Das heißt, ich denke, wie Gott denkt, ich handle, wie Gott handeln würde. Und jetzt sagt die Bibel, aber das geht nur durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes. Das heißt, ich habe das Problem, dass meine Gedanken, ohne dass ich es merke, manchmal vom Teufel infiltriert werden und mir auch geistliche und religiöse Vorstellungen einhaucht. Nur so kannst du den Katholizismus, nur so kannst du das Luthertum, so kannst du Zeuge Jehovas, so kannst du die Sekte, so kannst du den Islam erklären. Das kommt alles von daher. Teufel ist der Initiator all dieser Systeme. Jetzt geht dann beim Gläubiger hin, nachdem er ihn nicht letztendlich ausschalten konnte, er ist gerettet, und versucht ihn zu manipulieren über diese natürliche Art, die wir haben. Jetzt kommt natürlich das Problem. Wenn ich mit den Leuten geredet habe, wie oft kommt die Aussage, ich dachte, ich meine, ich glaube, ich muss sagen, Entschuldigung, das ist die alte Seele, die eine religiöse Vorstellung hat. Und jetzt gibt Gott einfach das Mittel des Wortes Gottes. Und jetzt kommt das, was ganz schwer zu lernen ist als Gläubiger. Ich muss praktisch meine eigene Vorstellung, auch im Geistlichen, auch als Wiedergeborener, ich muss alle meine Gefühle, alle meine Vorstellungen, alles, was hier eine Rolle spielt, muss ich unterordnen unter das Wort Gottes. Das heißt, muss ich da zuerst stark erwähnen, ich muss grundsätzlich mir gegenüber misstrauisch sein. Weil ich kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich das so empfinde, das ist dann okay, das ist neutral. Das ist meistens nicht der Fall. Sondern jetzt sagt die Bibel ganz einfach, Gott gibt es, wie er will. Und jetzt sagt Petrus hier etwas in 2. Petrus 3, ich lese mal ab 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung des Frevlers mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Ich bin manchmal schockiert, wenn irgendwo Gott den Schleier wegzieht vor biblischer Wahrheit, dass ich sage es mal so, im schlechtesten Fall 45 Jahre drüber gelesen habe. Das ist so eine Bibelstelle. Er sagt hier ganz klar, du musst aufpassen, dass du nicht verführt wirst. Selbst wenn du jetzt die Bibel liest, gibt es ein Problem, wenn du unbefestigt bist. Wir wissen ja, wenn du wiedergeboren wirst, bist du ein Baby in Christus. Dann musst du zum Kleinkind werden, zum jungen Mann. Ist alles männlich, weil der Herr Jesus die Erlösung geschaffen hat, weil es männlich ist. Und dann letztendlich zum Vater in Christus. Und er sagt hier jetzt, wenn du unbefestigt bist und unwissend, dann wird der Teufel die Chance haben, dich zu verführen, dich zu manipulieren. Und jetzt hat Gott etwas gemacht, das hat mich fasziniert. Ich habe es auch bei uns in der Halbstadt schon gemacht. Er hat einfach Teile unserer seelischen Vorstellung, die unsere Entscheidungen auch geistlich prägen, hat er ersetzt durch seine Information. Das ist genauso, wie wenn ich ein Gerät kaufe, ich kaufe einen Mixer, dann ist wichtig, dass du zuerst die Beschreibung liest. wo da musst du ihn einschalten, wie funktioniert das, was darfst du nicht. Und genau in der gleichen Weise hat Gott die Heilige Schrift gegeben. Jetzt geht er ganz einfach hin und ersetzt unsere Vorstellungen durch seine Information. Und jetzt kommen ganz wichtige Dinge, die zentralen Gefahrenpunkte, wo ich aufpassen muss. Da benutzt Gott eine Formulierung, und zwar er sagt, wir wissen oder wisst ihr nicht. Das heißt, jetzt kommt etwas, ich habe mich auch erst daran gewöhnen müssen, dass ich alle meine menschlichen Vorstellungen genau durch dieses von Gott mitgeteilte Wissen in der Heiligen Schrift ersetzen muss. Da spielt es keinerlei Rolle, was ich denke, was ich fühle, was man mir beigebracht hat, sondern wenn Gott hier etwas sagt und er sagt, wisst ihr nicht, dann ist es gefährlich. Das heißt, immer wenn er sagt, wisst ihr nicht oder wir wissen, dann hast du die Bereiche, wo, wenn du hier nicht nach der Schrift gehst, ich sage mal so, drängt dich der Teufel an der Rand. Oft wirst du nicht einmal zu Fall gebracht, aber er schält dich aus. Und da möchte ich das heute Morgen mit uns ansehen, wie hier Paulus vorgeht. Weil Paulus ist unser großes Vorbild. Er erklärt uns ja im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 9, dass unser Geist wieder geboren wurde. Dann erklärt er Dinge, und das ist jetzt das Wissen. Ich habe bei meiner Wiedergeburt nicht gefühlt, ich habe es auch nicht gewusst, dass ich in einem Geist zu einem Leib getauft wurde. Ich habe nicht gewusst, dass mit dem Empfang des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt, als ich der Herr Jesus aufnahm, ich in den Leib Christi hineingetauft wurde. Jetzt teilt Gott uns ganz einfach heiße Haar mit. Und das sind alle die Dinge, die fühle ich nicht, die kann ich auch nicht erkennen teilweise, die weiß ich nur. Und wenn ich auf dieser Basis des Wissens lebe, was Gott mir mitteilt, dann entziehe ich praktisch dem Feind die Angriffsmöglichkeit. Und dann bleibe ich sauber. Und dann gehe ich der biblische Weg und nicht ein anderer. Und er hat zum Beispiel klipp und klar in Epheser 2, Vers 6 mitgeteilt, dass mein innerer Mensch, und zwar der Geist, der wiedergeboren ist, dass der direkt mit den himmlischen Ordnern verbunden ist. Das ist dieser Weg, wo ich gezeigt habe, die Schneise. Also ich habe einen direkten Zugang ins himmlische Heiligtum. Das fühle ich natürlich nicht. Das nächste, was er sagt, Kolosser 1, 13 und Folgeverse, ich gehöre nicht mehr zum Teufel sein Machtbereich, sondern zum Machtbereich Jesu Christi. Und wenn man das jetzt sich alles vergegenwärtigt, dann erklärt die Bibel zum Beispiel im Hebräer 12, ab 4, dass Gott mich jetzt erziehen muss. Das heißt, er muss Dinge tun, dass ich ganz gezielt meine eigene seelische Vorstellung geistlich preisgebe und dass ich mich noch am Wort Gottes richte. Wenn die Bibel sogar sagt, dass der Herr Jesus im Fleisch, obwohl er der Sohn Gottes war, gleiche Gottheit wie der Vater hatte, aber halt der Menschlichkeit unterworfen war, dass er den Gehorsam lernen musste, ja, wie viel mehr wir. Wenn er schon Gehorsam lernen musste, dann sind wir ja 10-mal mehr noch von dem befallen. Und jetzt weiß ich natürlich, ich sage es ganz ehrlich, 90-98% meines ganzen geistlichen Lebens weiß ich nur aus der Schrift. Aber wenn ich dem zustimme und genau das so praktiziere, wie er es tut, dann geschieht was Wunderbares. Es passiert tatsächlich so. Also ich habe das ausprobiert. Wenn ich dem zustimme, ich im Glauben draufstelle und sage, das ist das, was Gott gesagt hat, das stimmt und ich stelle mich drauf, dann passiert's. Wenn ich das nicht mache, dann ist in meinem Kopf als Information gespeichert, aber sie wird nicht reell. Jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Das, was Gott uns wissensmäßig mitteilt, muss ich durch meinen Wille anwenden. Das heißt, ich muss es auslösen. Und jetzt, ich lese uns mal ein paar Stellen. Es geht auch nicht, das ist eher was für eine Bibelwoche, aber ich möchte es einfach zeigen, ein paar Stellen, wo Gott uns sagt, wie er das sieht. Zum Beispiel 1. Korinther 2, Vers 9, da sagt er, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Und jetzt kommt die Totalaussage, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also er sagt nicht, generell weißt du das als Gläubiger, sondern sagt, du kannst es wissen, nämlich nur, wenn ich anfange, meine Gefühle, meine Vorstellungen über das Wort Gottes zu ersetzen. Dann sagt er, dann wirst du praktisch nicht mehr in menschlicher Weisheit reden, so geht der Text dann weiter, sondern dann wirst du praktisch vom Heiligen Geist diese Offenbarung bekommen, was Gott dir gegeben hat. Und dann sind wir wieder bei der Tatsache, ich habe doch nicht gewusst, so schwer ich die Pfingstler niemals auf den Leim gegangen. Die haben mir gesagt, wir müssen dir die Geistestaufe vermitteln, dass du alles hast. Die haben mir praktisch gesagt, du bist ein Gläubiger, du bist zwar gerettet, du hast zwar der Heilige Geist, aber du hast nur, ich sage es mal vorsichtig, Anfangsration bekommen. Und wir haben die Vollration. Jetzt kriegst du die Vollration. Und wenn wir jetzt einfach ganz nüchtern, sachlich, fast primitiv hingeht und die Aussage der Schrift so nimmt, wie Gott sie gemeint hat, jetzt kommt der wichtigste Punkt, Gott ist kein Schwätzer wie wir. Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das heißt zu Deutsch, wenn Gott was sagt, dann ist es so. Da kann man nicht einmal mehr drüber diskutieren, das ist einfach Fakt. Wenn ich genau so diese biblische Aussage mir vergegenwärtige, dann plötzlich beginnt mein Geist über diesen direkten Zugang, über die Schneise im innersten Heiligtum, beginnt er im Geist zu wandeln, in dieser geistlichen Welt zu leben und plötzlich kommt von Gott her die Zufuhr. Und plötzlich kommt mein ganzes geistliches Leben auf eine übernatürliche Ebene, ohne dass ich das jetzt gefühlen könnte. Ich habe erst das dann kennengelernt, mir halt die Pfingstler gesagt, du willst doch auch die Geistestaufe wie in Apostelgeschichte 2. Ja, was sage ich als junger Gläubiger? Natürlich. Heute würde ich sagen, nein. Heute würde ich sagen, ich will sie wie in Titus 3. Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19 war die Ausgießung des Heiligen Geistes generell. Jetzt ist er generell ausgegossen laut Titus 3. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt hast du ein Paket. Ich nenne es immer Paket. Als der Heilige Geist in mich kam, hat er mir meinen Platz im Leib Christi sofort, ich sage mal so, fixiert. Ich bin ein Mund, ich muss reden. Es gibt andere, die sind der Ohr, die müssen hören. Die Dritte sind der Hand, die müssen handeln. Es gibt Leute, die sind Füße, die müssen gehen. Also Gott hat es schon fixiert. Er hat mir meine Gnadengabe gegeben, um ihm zu dienen. Wobei das ewige Leben schon Gnadengabe ist, das ist die erste. Die zweite Gnadengabe ist 1. Korinther 7, ob ich verheiratet oder ledig sein kann, also die Fähigkeit, verheiratet oder ledig zu sein. Und die dritte ist 1. Petrus 14, diene ihn jeder mit der Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat, um den Dienst zu tun. Wenn heute zu mir jemand sagt, bist du ein Charismatiker, sei natürlich. Ich bin Charismatiker, ich habe drei Gnadengaben. Ich habe Gnadengabe des ewigen Lebens, ich habe Gnadengabe verheiratet zu sein und ich habe die Gnadengabe zu verkündigen. Und sage, ich bin absolut ein Charismatiker, aber ich bin kein Pfingstler. Ich bin kein Charismatiker wie ihr, sondern ich bin biblischer Charismatiker. Also ich hab drei Gnadengaben. Aber dass ich die habe, woher weiß ich das? Nur von der Schrift. Und jetzt kann ich nicht noch meine Gefühle gehen. Jetzt kommen die Menschen und sagen, du willst doch, wie wir es hätten. Das ist das, was im 2. Petrus steht. Weil ich das nicht verstanden hatte und die Information nicht hatte, konnte mich die Pfingstler mit der Bibelstelle täuschen. Und das macht der Teufel immer. Der Teufel nimmt die Bibel. Als der Teufel auf der Zinne in Matthäus 4 und in Lukas 4 der Herr Jesus versucht, so weit zu bringen, dass er sich von der Zinne stürzt, zitiert er Psalm 91. Und er zitiert ihn perfekt, lässt aber nur einen Halbsatz weg. Und dieser kleine Halbsatz verbietet es, sich von der Zinne zu stürzen. Gell? Und der Herr Jesus, der ja das voll durchschaut hat, sagt ihm klipp und klar, weiche. Also er jagt ihn weg und tut es nicht und sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Weil dort steht nämlich in dem Psalm 91, er wird deinen Fuß bewahren auf allen deinen Wegen, nicht auf der Zinne zum Runterstürzen. Und wenn man das dann merkt, dann wird die Bibel erst kostbar, weil dann weiß ich, Gott hat mir ein perfektes Mittel gegeben, um geistlich, ohne Beeinflussung der Menschen, ohne Beeinflussung durch meine Vorstellungen, die ich selber habe, ihm, dem Lamme, zu folgen, wohin er geht. Aber da muss ich natürlich hingehen und muss mir das vergegenwärtigen. Wisst ihr, was haben wir mir gesagt? Zu mir kommen die Leute und sagen, ja, wir haben hier ein geistliches Problem, wir werden da nicht fertig. Dann haben wir gefastet und gebetet. Und dann erstarren die Gläubiger in Ehrfurcht. Da muss man ihnen einfach sagen, völlig falsch. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass du fasten und beten sollst, wenn du Erfechtung hast oder wenn du zum Beispiel Kämpfe hast mit deiner eigenen Natur. Sondern da gilt dann Römer 6, 6 und 11. Die Bibel sagt, und das ist jetzt wieder das, wir wissen. Ich habe jetzt etwas angefangen. Ich glaube, dass es einfach Zeit für mich war. Ich nehme ein großes Neues Testament. Und dann unterstreiche ich zum Beispiel alles Rot, was der Jesus betrifft, alles Blau, was der Vater im Himmel betrifft, was der Heilige Geist betrifft, Gelb. Jetzt kann man zum Beispiel hingehen und nimmt nur ein ganz gewöhnliches Neues Testament und unterstreicht alles mit einer Farbe, was wir wissen sollen. Und dann hat man, wenn man das dann immer wieder sich angucken, braucht die nicht das ganz neu durchlesen, muss immer nur die unterstrichene Stelle lesen, dann weiß ich, dort wo das unterstrichen ist, wo das Wissen ist, dort ist gefährliches Gebiet. Dort darf ich nicht denken, wie ich es gewohnt bin, dort muss ich nach der Bibel gehen. Und er sagt hier, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ich habe es noch nie gefühlt. Mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Und jetzt sagt Paulus ganz einfach in 11, also auch hier, haltet euch dafür. Das ist die Information. Ich sage dir Leute oft, wenn sie kämpfen, wenn sie sagen, oh, ich habe schon 10 Jahre versucht, das Rauchen aufzugeben. Ich sage, du musst nur Römer 6, 6 und 11 einmal richtig tun, dann ist aus. Das ist Fakt. Ich habe es bei mir ausprobiert. Dinge, wo ich eher anfällig bin, wo der Teufel mich gereizt hat, wo ich auch in Sünde gefallen wäre. Ich bin einfach hingegangen wie ein kleines Kind, habe gesagt, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Ich bin tot. War weg. War weg. Was nicht heißt, dass am nächsten Tag wiederkommt. Aber in dem Moment war die Erfechtung zerstört. Und genau das sagt die Bibel. Aber sie sagt, wisst ihr nicht? Das heißt, meine Seele sagt mir das nicht. Und die anderen Verkündiger haben mir das auch nicht gesagt. Bis auf einen, der hat mir gute Dienste getan, wo ich aus der Pfingstbewegung rauskam, das war der alte Joachim Langhammer, der schon in der Ewigkeit ist, der genau diese Schiene auch verkündigt hat. Aber es sind wenige. Wenn du dann hier beginnst, diese Dinge zu tun, dann weißt du, ich weiß jetzt, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, ich weiß, wenn die Sünde mich lockt oder wenn die Lust kommt, ich muss mich nur dafür halten, dass ich tot bin. Und es wird nichts passieren. Aber wenn man weiterliest im Römer 6, dann sagt er, ihr müsst aufpassen, wessen Sklave ihr seid und wem ihr gehorsam seid. Also ist man gehorsam dem, was Bibel sagt, was Wort Gottes sagt, dann wandelt man im Geist, dann hat die Macht der Sünde praktisch ihre Herrschaft über mich verloren. Geht man aber nach seiner Seele, dann hat man vielleicht sogar religiöse Gefühle und alles. Wisst ihr, ich war mal im Kloster, wo sie die lateinischen Gesänge gegeben haben und da ist mir klar geworden, wenn jetzt ein Mensch seelisch veranlagt ist, dann reißt es mit gregorianischen Gesängen. Der geht doch mit. Wenn ich jetzt aber sage, naja, das, was hier abläuft, das ist menschlich. Was hier abläuft, ist seelische Befriedigung meiner religiösen Gefühle. Und sage, biblisch läuft das völlig anders, dann gehe ich schlagartig zur Hintertür raus. Aber der Mensch ist einfach so, er hat Vorstellungen. Zu mir kam mein Bruder und sagte, Karl Hermann, ich liebe den Herrn mehr wie du. Dann habe ich gesagt, naja, wieso? Dann hat er mir das erklärt, weil ich noch das mosaische Gesetz halte und du nicht. Wenn ich jetzt Römer 7, 4 nehme, und das ist jetzt eine Wissensmitteilung, wisst ihr nicht, jetzt kommt was ganz Brutales. Ich hätte es nie geglaubt. Ich habe mit den Gläubigen, außer der alte Frage, Stellung der Frau und Kleidung und so, das ist ja immer da. Aber ich habe an einem Punkt massivste Probleme, wo mir selbst treue Gläubige, die im Herrn dienen, fast davonlaufen. Und das ist Römer 7, 4. Das ist eine Mitteilung, wo Gott mir etwas wissensmäßig sagt. Also auch ihr, meine Brüder, seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Ich bin durch den Leib des Christus fürs Gesetz tot. Was heißt das? Das muss ja einfach, wie ihr gleich kennt, die Bibelstelle aneinanderreihen. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus mich in den Leib Christi hineingefügt hat, ist etwas passiert in der geistlichen Welt. Ich bin nicht nur der Sünde gestorben, das begreifen ja die meisten, ich bin dem Gesetz gestorben. Ja, da komme ich in meiner Einfalt und glaube, das wissen die Gläubigen, akzeptiert und versteht es und sagt, ihr braucht die 10 Gebote gelten nicht mehr. Da machst du die geht hoch wie eine Rakete. Natürlich fromm hoch, dem es nicht so zeigt, aber gell, du merkst schon, da ist sehr starke Emotion da. Und ich erkläre es ihnen dann und sage, wisst ihr, so billig wie mit den 10 Gebote kommt er nämlich gar nicht weg. Der Herr Jesus hat nämlich die 10 Gebote in der Bergpredigt ausgelegt. Und nach den 10 Geboten darfst du niemanden umbringen. Nach der Bergpredigt, bereits wenn du es denkst, hast du die Sünde begangen. Du darfst nicht Ehe brechen. In der Bergpredigt steht, bereits wenn du hier Augenlust, wenn es im Kopf beginnt, hast du es getan. Gell, aber da sagt die Bibel ganz einfach, ich bin tot fürs Gesetz. Gell, ich kriege dann einen Brief von meinem Bruder, den ich sehr schätze, der ist sehr treu. Karl Hermann, ich akzeptiere alles, was du tust und bin dankbar und so, aber du hast einen Fehler. Du bist eigentlich gespannt als Mensch, was hast du jetzt für einen Fehler? 3. Mose 19, Vers 27, du darfst dein Barthaar nicht rundum abschneiden. Und ich sage, ich habe dann lachen müssen. Gell? Weil hier hast du dann. Die merken das nicht. Ich sage die Brüder immer und auch die Schwestern, ihr müsst eure Finger vom mosaischen Gesetz völlig weglassen. Ich bin völlig tot fürs mosaische Gesetz. Gott teilt es mir mit. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Ja, da brauche ich es ja nicht mehr lesen. Halt, das ist was ganz anderes. Altes Testament hat folgende Rolle. Hebräer 10,1 sagt, das Alte Testament ist der Schatten. Wer wirft den Schatten? Der Schatten wird immer vom Körper geworfen. Der Körper, der Schatten wirft, ist der Herr Jesus. Ich habe im Alten Testament, auch im mosaischen Gesetz, habe ich die Vorschattung Jesu. Ich habe zum Beispiel wunderbare Informationen, aber ich muss mich nicht beschneiden lassen. Ich muss nicht bei mir auf dem Dach ein Geländer machen. Und wenn jemand sagt, ich will das mosaische Gesetz halten, ich sage ihm, ins Gesicht rein, du sündigst. Du hast soeben gegen das mosaische Gesetz verstoßen. Da sind die alle geschockt. Und dann sage ich, erlaubst du mir, dass ich in deinem Hemd hinter das Etikett mal rumdrehe? Weil nach dem mosaischen Gesetz darfst du keine Stoffe aus zweierlei Einzelstoffen anziehen. Und dann merkst du erst, wie dumm das ist und sag, ich bin völlig tot fürs Gesetz. Aber ich sehe zum Beispiel aus dem Gesetz, 3. Mose 16, Yom Kippur, war ja jetzt erst vor ein paar Tagen, das Versöhnungsfest. Was hat der Herr Jesus, als er auferstanden ist, die Himmel durchschritten hat und das himmlische Heiligtum als Hohepriester ist, das Blut in der Stiftshütte des Himmels auf der Sühnedeckel gesprengt hat, wie hat er das gemacht? Das wird genau beschrieben im 3. Mose 16. Gott ließ den irdischen Hohepriester das tun, was später der Herr Jesus getan hat. Von daher ist das Alte Testament und das Gesetz für mich unendlich wichtig. Aber es ist nicht mehr meine Erweisung des Handelns, sondern ist Information. Ich sehe überall der Herr Jesus und was natürlich wichtig ist, es gibt hier ganz einfache Aussagen und jetzt muss man natürlich auch das manchmal die Brüder sagen, dann sagen sie, du bist extrem, du bist böse zu uns, aber in 1. Timotheus 1, 8 und 9 steht etwas, ich sage es auch denen, die evangelistische Gabe haben, ich sage, ihr macht einen Fehler, da steht, wir wissen, also wieder, wir wissen, ich fühle das nicht, ich empfinde es auch nicht so, aber wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen, Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Wenn ich jetzt wie ein kleines Kind hingehe und das wirklich glaube, Gott sagt, wir wissen, jetzt weiß ich, jetzt muss ich aufpassen. Also man muss nur sich vergegenwärtigen, wenn in der Bibel steht, wir wissen oder wisst ihr nicht, dann muss ich aufpassen. Jetzt sagt er hier, es ist so, für einen Gerechten, der durch Jesu Blut gerecht ist vor Gott, gibt es kein mosaisches Gesetz mehr. Ich bin tot fürs Gesetz. Aber der Gottlose, der Nichtbekehrte, für den gilt das mosaische Gesetz uneingeschränkt. Was ist das nämlich? Das Todesurteil. Und da sage ich den Evangelisten, im Prinzip müsst ihr, wenn ihr evangelisiert,
Ihr müsst aus dem mosaischen Gesetz predigen. Ihr müsst denen sagen, Gott sagt, wenn du das und das tust, bist du des Todes schuldig. Ich habe es mal erlebt, eine Brüdergemeinde wollte von mir, dass ich ihnen an zwei Abenden nur das mosaische Gesetz erkläre. Und ich bin hingegangen, habe das mosaische Gesetz wirklich aus jeder Schattierung habe ich es gezeigt. Wo ich dann wegging, habe ich selber in einer großen Unzufriedenheit gesagt, naja, also das hat ja wohl keine große geistliche Wirkung gehabt, weil was hilft das einem Menschen, gell? Da kann ja auch niemand irgendwie der Glaube fassen. Das ist ja nur negativ gewesen. 4 Jahre später, schätze ich, kam ein Mann, der zu uns in die Versammlung ging, ging vor und gab ein Zeugnis. Und er sagte, an diesem Abend kam ich zum Glauben. Dann war ich perplex. Und er sagte, und es steht in Römer 3,20, dass durch das mosaische Gesetz Gott bei den Menschen Vollerkenntnis herbeiführt, dass sie Sünder sind. Er sagt, als er das gehört hat, diese zwei Abende, wie das mosaische Gesetz ist, wie radikal Gott ist, dass er den Sünder tötet, wie er Achan getötet hat. Als er das alles erkannt hat, sagt er, wusste er plötzlich, ich habe keine Chance. Ich mit meinem menschlichen Tun, ich kann gar nichts tun. Ich brauche den Herr Jesus. Entweder er rettet mich oder ich bin erledigt, hat sich bekehrt. Wisst ihr, und das ist so, ich fühle das nicht, aber ich bin tot fürs mosaische Gesetz. Und es ist halt so, jetzt haben viele Angst, das so zu sagen, weil sie fürchtet sich, gell, dann bist du nicht mehr angesehen. Ich habe angefangen, das alles ganz offen und radikal zu sagen. Oder wenn die Bibel sagt, Epheser 1, Vers 3, ist eine Information, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, dann teilt sie mir mit, wen soll ich segnen? Der dir flucht. Wir sind von Gott berufen, das Segen zu erben, den habe ich in Christus. Jetzt soll ich praktisch die, die meine Gegner sind, die soll ich segnen. Aber ich kenne keine Bibelstelle, wo die Bibel sagt, ich soll die Gläubigen segnen. Kenne ich keine. Wir Formel. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, für der Mose, der aaronitische Segen. Am Schluss wurde immer so, wie, ich sage es mal, wir Formel noch gesagt. Ich weiß es ganz einfach, ich bin mit jedem geistlichen Segen gesegnet in der himmlischen Welt. Mir ist passiert in Bad Heina, haben mich gebeten, weil der Hausvater weg war, kannst du nicht hier dann Schluss machen? Da habe ich Schluss gemacht. Dann habe ich die Leute gesagt, Entschuldigung, ihr seid ja gewöhnt, dass ein Segensspruch kommt, haben Epheser 1, Vers 3 vorgelesen und gesagt, ihr habt es ja schon. Jetzt müsst ihr gucken, dass es funktioniert, das ist euer Problem. Ja. Also die Bibel ist so einfach und nimmt mir auch geistlicher Druck weg. Oder Römer 11, da ist jetzt gerade ein großer Streit, weil der Calvinismus inzwischen leider wieder in die Reihe der Gläubiger einbricht, wie ein Steppenbrand. Da sagt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und so erklärt er wie. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu bekehrt sich der ganze Überrest Israels. Und, aber die Bibel sagt, das ist nur eine Teilverstockung. Jetzt weiß ich natürlich aus der Bibel, Hesekiel 36, 37, 38, 39, dass das vor unseren Augen sich erfüllt hat. 48 Gründung des Staates, das war nur die Knoche. Inzwischen ist Israel, man sagt, die viertstärkste Militärmacht der Erde. Das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, dass die noch viel stärker sind. Die sind die Amis und die Russen und denen alle überlegen mit ihrer Hightech-Art, die sie entwickelt haben. Das ist vor Gott fast alle Genies waren Juden. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hat Gott trotzdem, dass sein Volk ihn verworfen hat, hat er noch ein Stück von diesem großen Säger ihnen gelassen. Jetzt weiß ich ganz einfach, das wird so sein, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist. Wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, wendet sich Gott wieder Israel zu. Jetzt kommen natürlich viele Brüder und sagen, naja, Israel hat keine Zukunft mehr. Die Gemeinde hat alles übernommen. Und dann muss ich sagen, in der jetzigen Zeit, es gibt keine Judenchristen. Es gibt nur Wiedergeborene, nur Gläubige in Christus. Aber wenn dann die Gemeinde vollendet ist, wenn sie entrückt ist, wenn alles im Himmel ist, dann wendet sich Gott dem Überrest, 2/3 werden in den Endzeitkriegen sterben, Sacharja 13, dann wendet er sich Israel wieder zu. Und ich lese den Brüdern, wo sagen, Israel hat keine Zukunft mehr, lese ich immer,
Jesaja 11 vor. Dort steht, die Erkenntnis des Herrn wird die Erde, und das ist, dass nicht der Himmel ist, die Erde bedecken, wie das Wasser der Meeresgrund bedeckt. Sag, wann war das? Wie geschehe? Und sagt, dann holt Gott die restliche Jude aus den umliegenden Ländern zurück nach Israel. Das passiert im Tausendjährigen Reich. Also du kannst dann ganz einfach auch alle Irrlehre entschlüsseln. Oder wenn Gott mir mitteilt in Epheser 2, also ich sag's mal so, für mich war das eine große Erkenntnis, dass die Verwirrung in meinem Kopf aufgehört hat. Ich habe plötzlich gesehen, die Bibel hat überall eine ganz klare, logische Erklärung. In Epheser 2, ab 11, wo die Heide und Israel dann erklärt werden, da sagt die Bibel, dass wir in Christus Jesus nahegebracht sind, dass er unser Friede ist und dass er jetzt aus beiden eins gemacht hat. Und dann sagt er in Kapitel 3, dieses Geheimnis war verborgen. Und jetzt plötzlich beginne ich die Bibel zu verstehen. Ich nenne das Berggipfelprophetie. Jetzt weiß ich, im Alten Testament hat Gott die Gemeinde nicht angezeigt. Er hat das Tausendjährige Reich angezeigt, er hat Herr Jesus angezeigt, er hat die Erlösung angezeigt, aber er zeigt die Gemeinde nicht an. Und die Gemeinde war das Geheimnis. Und das große Geheimnis, das Paulus geoffenbart hat, war, dass Gott eine neue Heilskörperschaft schafft aus Jude und Heide. Wenn ich dann sehe, wie manche dann hingehen, wieder sich fast nochmals beschneiden lassen und der Sabbat haltet, und dann muss ich sagen, Leute, Entschuldigung, da seid ihr 2000 Jahre zu spät dran. Es ist vorbei. Ihr seid in Christus eine neue Körperschaft. Es gibt keine Judenchristen, keine Heidenchristen. Ihr seid eins in Christus. Und jetzt könnt ihr das alles ablegen. Alles, was zur alten Haushaltung gehört, was zum mosaischen Gesetz gehört, ist erledigt. Habe ich nichts mehr mit zu tun. Das ist eine gewisse Befreiung, aber es war ein Geheimnis. Und dann teilt mir die Bibel etwas mit, ich sage es ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo ich gefühlsmäßig schon manchmal fast einen Kopfstand mache. 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, also immer wissen, er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich habe mir schon oft überlegt, ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Was ist denn im Zentrum des Tempels des Heiligen Geistes? Im Zentrum des Tempels in Jerusalem war die Bundeslade. Das Zentrum der Bundeslade war der Sühnedeckel. Römer 3, 25 sagt, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Das heißt, Zentrum in meinem Herz ist der Herr Jesus. Und dann erklärt mir die Bibel, und auf diesen Sühnedeckel wurde das Blut gesprengt. Das hat der Herr Jesus nach der Himmelfahrt auch gemacht im Himmel. Das heißt, wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dann muss der Herr Jesus das Zentrum meines Herzens sein. Und dieser Sühnedeckel, das Blut Jesu, muss der Dauerzustand sein. Ich muss dauernd gereinigt sein in Jesu Blut. Wisst ihr, und dann kommt der Teufel und sagt, naja, du bist ja schwach, du hast ja Fehler begangen. Und dann verklagt er mich wegen meiner Fehler. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, egal was vorbei ist. Das Blut Jesu, singen wir ja alle, macht alles gut, bloß wir glauben es nicht. Wir singen, dass das Blut Jesu alles gut macht, aber wir glauben es nicht. Aber wenn du das jetzt siehst, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Bloß dann kommt wieder mein Gedanke, das ist wieder menschlich, religiös. Naja, ich habe doch noch so viele Schwächer, ich habe doch noch so viele Sünder. Wenn das alles ist, wie kann das sein? In mir ist der Tempel des Heiligen Geistes und trotzdem mache ich solche Fehler. Und jetzt plötzlich merke ich von der Information der Bibel her, wenn wir im Lichte wandeln, wenn wir im Geiste wandeln, jetzt begreife ich das plötzlich. Ich habe drei Teile, Geist, Seele, Leib. Der Geist ist wieder geboren. Und wenn ich jetzt erlaube, dass der Jesus durch den Heiligen Geist, durch den er bei mir Wohnung gemacht hat, mein Seelenbereich beherrscht, dass ich mich für mit Christus gekreuzigt halte und nur nach ihm gehe und dann auch von der Seele, wird auch mein Körper gesteuert, das alles steuern lasse, dann plötzlich kommt die Fülle dieser Gnadenerweise, die Gott gegeben hat, kommt in mein Leben hinein. Und dann hört Religion auf. Wisst ihr, mir ist schon mal etwas passiert. Wir hatten einen Bruder, der haben wir für sehr geistlich gehalten. Er war gar nicht so geistlich. Er war ein Punkt furchtbar verführt, aber wir haben ihn sehr geschätzt. Und wir haben dann geglaubt, das ist ein Mann, der Tag und Nacht vorm Herrn steht und kämpft und tut. Da hat er Gärtnerei gehabt, hat uns erklärt, es war ein ganz harter Tag. Ich war körperlich erschossen. Und dann bin ich heimgekommen. Und ich glaube, erst nachts um 11 oder so schon heimgekommen. Und haben wir alle erwartet, das, was er jetzt sagt. Dann bin ich trotz meiner Müdigkeit auf die Knie gefallen, habe Gott
angebetet, habe noch 5 Kapitel Bibel gelesen. Und da sagt der Mann etwas, und das hat mich völlig überzeugt, wie Gott denkt. Der ist dann einfach hingegangen und gesagt, ich war so müde, ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht beten. Da bin ich ins Bett, habe einen Satz gebetet. Er hat Folgendes gebetet: Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten. Hat den Kopf gedreht und ist eingeschlafen. Wie ist ja dieses Befreiende? Ich muss keine religiöse Form abziehen. Ich muss kein Theater machen. Ich muss mich nicht an Regeln halten, die gar nicht von der Bibel sind, sondern von den Menschen mir aufgedreht sind. Und dann sehe ich halt, ich habe es ja gestern auch gezeigt, das Epheser 1,17, wo die Bibel sagt, du brauchst praktisch Offenbarung, dass Gott dir zeigt, was bereits in dir drin ist. Wisst ihr, ich bin nie auf die Idee gekommen, habe es auch nie gefühlt, was Epheser 2,10 sagt. Denn wir sind seine Schöpfung, Wiedergeburt. Erschaffen in Christus Jesus. Was für ein Zweck? Zu guten Werken, die Gott zuvor, bevor ich gerettet war, bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das heißt, in dem Moment, wie der Jesus mir das Paket gibt, der Rettung, sind da alle Werke drin. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht anstrengen und mich verbiegen, dass ich Werke tue, sondern ich muss nur im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, und mit ihm kindlich gehe, überall, wo er mir Informationen gibt, stelle ich mir einfach im Glauben drauf und tue es, und dann passiert etwas, dann löst das automatisch die Werke aus. Ich werde die Werke alle tun. Wer hat dann die Werke getan? Nicht ich, sondern Herr. Und das ist befreiend. Und jetzt sagt Paulus etwas, und das ist auch so eine Information, die hat mich umgehauen. 1. Korinther 4, 6. Damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Das muss ich mir vorstellen. Jetzt sagt die Bibel, du Gläubiger, du musst jetzt gucken, aber wenn Gott sagt, wisst ihr nicht, wir wissen, was du tun musst, was Gott dir für Informationen gibt, wie es wirklich ist. Und dann sagt er, und jetzt lass die Finger weg vor allem, was nicht klar geschrieben steht. Wo geschrieben steht? Jetzt haben wir ja gesagt, ich kann nicht in 3. Mose rein und da die Stelle rauspicken. In Apostelgeschichte 2,42 kommt wieder so eine Information, die ist gigantisch. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und was ich jahrelang einfach auch überlesen habe, war 2. Petrus 3, Vers 2, wo die Bibel sagt, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Die Bibel sagt uns ja, dass sie ihn gesehen haben, schon der Herr Jesus. Und dessen, was euch, der Herr und Retter, durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Jetzt weiß ich endlich, was der Herr Jesus in diesen 40 Tagen den Jüngern erzählt hat. Das ist ja immer das Rätsel, was hat er ihnen erzählt? Er hat ihnen genau das erzählt, was in den Lehrbriefen steht, was sie dann aufgeschrieben haben. Nachdem die Bibel sagt, es muss alles aus 2 oder 3 Zeuger Mund bestätigt sein, dass man hier nicht seine Hobbys treiben darf. 1. Thessalonicher 4, 2, das zweite Zeugnis. Denn ihr wisst, wieder wissen, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Das heißt, der Jesus hat die Apostel beauftragt. Dann ging bei mir ein Grundleuchter auf. Dann sind die Lehrbriefe nicht die Lehre der Apostel, sondern dann sind die Lehrbriefe die Lehre Jesu durch die Apostel für die Gemeinde. Und dann habe ich plötzlich die Lehre Jesu in den Evangelien, wo er die Gläubigen anredet, seine Jünger traten zu ihm, und er erklärt dann in die Lehrbriefe, wie ich das anwenden muss. Fußwaschung. Johannes 13, ich so, Fußwaschung, das tut. Dann lese ich in die Lehrbriefe, jetzt erklärt der Herr Jesus, wie es ist, du hast keine Fußwaschung mehr, also muss ich keine Fußwaschung machen. Sondern das war ein Musterbeispiel, wie ich mich zum Dienst und zur Demütigung hergebe. So. Und dann kommt plötzlich die Befreiung, dann geht die Religion weg, dann geht der Zwang weg und plötzlich siehst du, die Bibel ist einfach, so dass ein Kind es verstehen kann. Oder dann kommen die Leute und sagen, ja, wie wird es im Himmel sein? Ist das noch nie passiert, dass sie fragen, wie wird es im Himmel sein? Dann sage ich, ich weiß nicht, wie es im Himmel ist, aber ich weiß 2 Dinge 100%. A, dass Gott der Vater mir die Tränen abwischen wird. Offenbarung 7,14. Und ich weiß 2, dass wir die Welt und Israel und manche Dinge richten werden. Wir werden beim großen Gericht Gottes werden wir Beisitzer sein. Woher weiß ich das? Es steht geschrieben. Das sind gewaltige Dinge. Und die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Immer diese Dinge, wo die Bibel ganz gezielt sagt, weißt du nicht, du musst es wissen, das musst du haben. Das sind genau die Dinge, die man nicht predigt. Mir ist aufgefallen, warum predigt man das nicht? Also, wenn ich auch die Leute das sage, die sagen zu mir, habe ich nie gehört. Dann muss ich sagen, ja, Entschuldigung, hat der Teufel tatsächlich so ein Interesse, dass er uns Nebel schickt, dass wir da nicht den Finger dran tun sollen? Und wenn du das alles siehst, dann kommt eine völlige Befreiung. Und jetzt geht natürlich Gott hin in der Praxis, das ist ja alles praktisch, 1. Korinther 5, 6 und erklärt zum Beispiel, was es, wie Sünde wirkt. Und jetzt kann ich meine Entscheidung erfüllen. Er sagt, euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, er sagt nicht, fühlt ihr das nicht, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum fegt den alten Sauerteig aus. Er sagt jetzt praktisch, du musst aufpassen mit Sünde, du darfst nicht sagen, hey, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn du was als Sünde erkennst, musst du es ausfegen, musst rauswerfen. Wenn du es nicht rauswirfst, sagt er, dann passiert etwas. Dann frisst es dich auf. Das heißt, es geht dann hin wie ein Sauerteig und macht, wie soll ich es nennen, eine Eigendynamik. Es entwickelt eine Eigendynamik. Es wird dein ganzes Leben langsam aber sicher auffressen. Und da gibt es eine Bibelstelle, da habe ich dann begriffen, wie Paulus das erklärt hat. In 2. Korinther 12, da steht nämlich, er hat Angst, dass wenn er kommt, dass bei den Gläubigen Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit und Unruhe sind. Jetzt hätte ich gesagt, ja, das sind die fleischlichen Sünden. Jetzt musst du dich für mit Christus gekreuzigt halten. Aber genau das sagt die Bibel hier nicht. Sondern sie sagt, es gibt solche Sündeäußerungen nicht nur aus meiner fleischlichen Sündenatur, sondern es gibt eine zweite Wurzel. Das weiß ich nur aus der Bibel. Jetzt sagt er 21, so dass mein Gott mich nochmals gedemütigt hat bei euch, dass ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Jetzt sagt er, im Hintergrund, dass diese fleischlichen Dinge ihrer Gemeinde passieren, sind die Wirklichkeit größere Sünde, Unreinheit, wo man sie nicht gereinigt hat. Sogar Unzucht, sexuelle Verfehlungen, Ausschweifung, wo man sich gehen lässt. Er sagt, und das kann im Untergrund da sein. Und wenn du jetzt diese Dinge hast, kann es sein, es ist nur das Fleisch. Es kann aber auch sein, das sind andere Sünde. Wenn ich das weiß, dann kann ich auch mal jemand, der dauernd hier sich fleischlich benimmt, mal fragen, dann kann ich mir die zwei Bibelstelle vorlesen und sagen, sag mal, guck mal, du machst das immer. Ist bei dir vielleicht Vers 21 der Fall? Okay, da bleibt dann die Leute die Luft weg. Da werden sie dann, sagen wir mal, schon, wie soll ich sagen, erschüttert. Wisst ihr, und wenn du das jetzt siehst, er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9, es gibt beim Wettkampf in der Rennbahn Regeln, die musst du einfach einhalten. Und jetzt teilt mir Gott diese ganz einfache Regel mit. Er sagt zum Beispiel, Gott, Christus, Mann, Frau, Hierarchie. Ist so einfach. Er erklärt auch genau, warum wer was machen darf, wer etwas nicht machen darf. Wenn du das alles siehst, er sagt an ihrer Stelle auch, es muss wissensmäßig so sein, dass ihr, das steht im 1. Thessalonicher 2, vollkommen durchschaut werdet. Ihr müsst transparent sein. Wisst ihr, und diese ganzen Dinge, die sind im Prinzip einfach. Oder wenn das Jammern kommt, warum wir so Kämpfe haben. Wir haben ja auch Kämpfe ohne Ende. Aber es ist einfach so. Und was mich dann schlaucht, wenn ich dann merke plötzlich, naja, ich bin meistens sogar noch selber schuld, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber das kommt, weil ich ja nicht immer im Geist wandle. Aber von der Bibel her normal. Der Jesus bricht ja doch gar kein Mitleid mit meinen Schwachheiten haben, wenn ich keine hätte. Und dann Apostelgeschichte 14, 22, Information. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Recht Gottes eingehen müssen. Das Wort müssen macht mir hier Probleme. Damit sagt die Bibel, du kommst vor dem nicht weg. Du kannst noch so geistlich sein, du wirst Drangsal haben. Bedrängnis, Druck. Das heißt, der Druck ist da, der kommt auf aller Ebene, der kann durch Menschen kommen, der kann kommen, weil man mich nicht versteht, der kann kommen, weil man mir was nicht verzeiht, der kann kommen, weil man meine Art nicht sieht. Bei uns ist ein Bruder weggegangen von der Gemeinde, hat mir die schlimmste Sache an der Hals gehängt, aber am Schluss hat er dann die Katze aus dem Sack gelassen. Er hat gesagt, sein Hauptproblem, du erinnerst mich an meinen Vater, der mich immer gequält hat. Ich muss sagen, Entschuldigung, kann ich jetzt was dafür, dass ich bin wie dein Vater? Weißt du, solche Dinge, aber wenn du die Bibel verstehst, dass das Und das hat Gott das zugelassen. Und diese Drangsal ist mir zum Säge geworden. Das heißt, ich muss einfach wie ein kleines Kind merken, was mir die Bibel mitteilt. Sie teilt mir zum Beispiel mit, habe ich lange nicht erkannt, Jakobus 1,5, wem Weisheit mangelt, der bitte. Das liest ja jeder. Aber wenn man den Vers danach liest, bleibt man die Luft weg. Da steht nämlich, wenn der geringste Zweifel da ist, empfängst du gar nichts. Das ist mir etwas klar geworden. Ich kann nicht halblebig glauben. So ein bisschen glauben. Gott sagt, du musst den Zweifel rauswerfen. Du musst sagen, es ist so. Ich erzähle euch eine Geschichte, aber ihr darf nicht denken, dass ich ein Spinner bin. Meine Frau wird das bestätigen, dass es so ist. Ich habe ein Riesenproblem. Ich bin wirklich überlaufen, bin teilweise überbelastet, habe oft zeitlich Probleme. Man sagt ja, Rentner haben keine Zeit, aber bei mir stimmt es wirklich. Und dann ist etwas passiert. Altstadt ist eine katastrophale Stadt. Ist eine Bergstadt. Bergtal. Parkplätze, Katastrophe. Und ich habe mich dann immer aufgeregt, musste umeinander fahren und dann habe ich gebetet. So wie es in Sprüche 16, Vers 3 steht, ich habe dem Herrn das anbefohlen, diese Problematik, dass er mir die vom Hals schafft. Und habe gebetet, schaffe doch du mir in Zukunft Platz. Geschwister, es ist unfassbar. Ich kann hingehen, wo ich will. Da kann alles voll sein. Vor mir fährt garantiert einer raus und ich fahre rein. Ich kriege seit der Zeit, egal wo ich bin, jedes Mal einen Parkplatz. Das ist ein Witz. Bei anderen Sachen hat Gott es nicht gemacht, gell, damit man nicht verwöhnt wird, dass man dann das zu wohl wird. Aber an dem Punkt hat er mal gezeigt, wenn ich will, dann können die geistlichen Prinzipien, also du hast mir jetzt geglaubt, ohne Zweifel, und ich habe da keinen Zweifel gehabt, dass er es tut, und dann hat er es getan. Es tut er sogar nur langfristig. Ich habe wieder zur Beate gesagt, wir sind wieder reingefahren, prompt ist vor uns wieder einer rausgefallen. Guck, es funktioniert auch in Österreich, nicht nur in Deutschland. Und einfach zusammenfassend, die wichtigste Sache sind natürlich die Informationen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Ich fühle das nicht, aber ich weiß, es ist vorbei. Und dann sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist, ich kann Schlussstrich machen, sage, egal, was ich für Fehler gemacht habe, ich bin frei, dem Herrn vorwärts zu dienen. Und ich kann durchmarschieren. Und wisst ihr, was mich fasziniert hat? Das zum Schluss einfach als Gedanke. Der Blindgeborene aus Johannes 9. Das war eine arme Kreatur. Ein Blinder war die ärmste Kreatur im Altertum. Gab ja kein Sozialsystem, da musste betteln. Und dann öffnet ihm der Herr Jesus die Augen. Und dann kommt die theologische Elite, die sehr konnte, die Tora, die neben ihm, die Ketubim, die gesamte Schrift des Judentums studiert hat. Und es geht der eifältige Mensch hin mit seinem Wissen. Er sagt zu den Pharisäern, wir wissen, dass seit Grundlegung der Welt niemand Blindgeborene die Augen aufgetan wurden. Mit diesem geistlichen Wissen schlägt er die ganze Verführung aus dem Feld. Und das ist mir so wichtig geworden. Ich kann erwarten, wie bei den Emmausjüngern, dass der Jesus durchs Wort Gottes mein Herz brennend macht, aber ich erwarte inzwischen auch, dass er mir das so aufschließt, dass genau das, was ich jetzt beschrieben habe, passiert. Dass ich durch das Wissen, wenn ich mich da im Glauben draufstelle, auf dieser geistlichen Schiene gehe, dass der Zwang weggeht, dass der ganze Druck weggeht und dann ist das Evangelium plötzlich eine Freudenbotschaft. Weil dann funktioniert es ja und wirkt es ja. Und letzte Bibelstelle, Offenbarung 3, 8 und 10, da sagt die Bibel, wer sein Wort bewahrt, den wird er bewahren. Jetzt habe ich plötzlich ein Mittel für die Endzeit, wo ich sicher sein kann, dass ich völlig bewahrt werde. Ich bewahre sein Wort und dann brauche ich mir nicht mehr Gedanken machen, dann wird er mich bewahren. Wie er das macht, nicht mein Problem. Ich glaube bloß, dass das, was er sagt, stimmt. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann kommen aber, das möchte ich auch nicht verhehlen, kommen die anderen Gläubigen und sagen, alle unsere Erkenntnisse sind Stückwerk. Dann sage ich, was für ein dummes Geschwätz. Entschuldigung. Wo steht es? Korinther 13. Da steht, wenn man es genau übersetzt, es ist ein Teil des Ganzen. Wenn aber das Ganze kommt, das Wort Gottes, dann hast du Vollerkenntnis. Und Epheser 4, 15 sagt, wir sollen zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Wir sollen volle Erkenntnis haben über den Jesus und seine Erlösung. Wenn wir das haben, stellen uns im Glauben drauf, dann beginnt der Sieg. Und dann spielen unsere Fehler keine Rolle mehr. Das heißt, ich darf mich vom Teufel nicht mehr durch meinen Charakter, durch meine Fehler, durch meine Emotionen, ich bin emotional, andere sind phlegmatisch, die haben noch andere Probleme. Ich darf mich doch nichts hindern lassen, sondern ich kann jederzeit sagen, ich vergesse, was dahin ist und gehe vorwärts mit dem Herrn. Woher weiß ich das? Von der Bibel. Was muss ich nur tun? Ich muss glauben, dass das, was er hier geschrieben hat, wirklich stimmt. 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Wenn ich so vorgehe wie ein kleines Kind, dann kommt die Seele zur Ruhe. Also ich sage es euch ganz ehrlich, seit ich diese Dinge praktiziere, bin ich nicht ohne Anfechtung, nicht ohne Kampf, ich habe im Kampf das kracht, aber ich bin frei innerlich. Und das wünsche ich uns alle, dass wir diese Freiheit in Christus, vielleicht fängt es ganz langsam an, über das wisst ihr nicht, langsam in meinem Kopf erlebe und dann stelle ich mich im Glauben drauf und dann beginnt der Sieg. Ich möchte nur beten zum Schluss. Amen. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist selber das fleischgewordene Wort und du hast uns in deiner großen Gnade durch das, was du den Aposteln mitgeteilt hast, hast du uns diese wunderbare Erweisungen hinterlassen. Und du warnst uns sogar, wo wir besonders aufpassen müssen, wenn du sagst, wisst ihr nicht oder wir wissen. Jetzt möchten wir einfach wie die kleinen Kinder hingehen, in völliger Vertrauen uns auf das draufstellen, unsere eigene Vorstellungen wegwerfen und unsere Herzen zu dir erheben und dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Wir beten dich dafür an. Amen.
Amen. Amen. Amen.